Guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Jetzt stellt euch mal vor, dieses Lied, Nein, niemals allein, und Jesus kommt und sagt zu diesem Autor, ich lasse dich allein. Okay, lass uns beten. Lass uns danken, dass er es nicht tut. Heute wird es aber ein Thema sein. Unser Vater, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns in Jesus Christus, in deinem Heiligen Geist, nicht alleine lässt. Wir wollen heute betrachten, was du in deinem Wort sagst. Wir wollen uns erinnern, was du den Jüngern gesagt hast. Und da hast du ihnen genau das Gegenteil gesagt. Du hast ihnen gesagt, du wirst sie alleine lassen. Das hat etwas in ihnen bewirkt und das wollen wir beobachten, das wollen wir heute analysieren und wir wollen etwas daraus für uns lernen. Wir bitten dich, dass du durch deinen Geist uns in deinem Wort, durch dein Wort belehrst. Danke dir für diesen Abend. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, wir haben uns mit Jakob nicht abgesprochen, aber das Lied, das passte wirklich sehr, sehr gut. Wir befinden uns immer noch beim letzten Abendmahl, bei diesem vertrauten Gespräch. Jesus ist immer noch mit seinen engsten Jüngern zusammen. Judas ist schon weg, er ist unterwegs, um Jesus der Obrigkeit auszuliefern. Und Jesus hat schon so einiges an Worten seinen Jüngern gesagt. Einiges hat er ihn an sie schon gerichtet. Er hat sie ermahnt, er hat sie ermutigt, er hat mit ihnen diskutiert. Da gab es wirklich so, es war überhaupt keine Streiterei, aber es war eine Diskussion unter ihnen. Er hat sie darauf hingewiesen, dass er weggeht und er hat immer wieder den Heiligen Geist angekündigt. Und dann hat er noch etwas mehrmals gemacht. Und wir wollen den Grund erfahren, warum er das gemacht hat. Jetzt muss ich gucken. Also jetzt ist mir dieses Lied die ganze Zeit im Kopf. ich gehe mal nach meinem Konzept. Ich denke, das einige oder andere Mal wird uns das Lied nochmal in den Sinn kommen. Ja, Jesus, wer mitschreiben möchte, der erste Punkt, den ich hier betonen möchte und aus diesem Text gewinnen möchte, wir sind bei Johannes 16, ab Vers 1. Es ist, Jesus verkündet die Zukunft, damit sie uns nicht überrascht. Also Jesus verkündet uns die Zukunft, damit sie uns nicht überrascht. Eigentlich ist Zukunft immer etwas Unvorhersehbares, aber nicht so für den Sohn Gottes. Und wenn wir auf unser Leben schauen, wenn wir unser Leben betrachten, dann wissen wir, unser Leben geht meistens ziemlich geordnet. Ja, also unser Leben ist, wir haben einen ziemlich geregelten Alltag. Wir leben in verschiedenen Erwartungen. Zum Beispiel erwarte ich es, gleich nach Hause zu kommen, vielleicht noch mal kurz mit meiner Familie zusammenzusitzen, dann meine Tasche zu packen und zur Nachtschicht zu fahren. Das ist meine Erwartung für den heutigen Abend. Der andere erwartet gleich, nach Hause zu kommen, einen Tee zu trinken und dann schlafen zu gehen. Oder? Das ist ganz normale Erwartung. Oder? Ja, also wenn ich nicht überziehe, dann wird es wahrscheinlich alles gut werden. Dann haben wir noch andere Erwartungen. Also wir erwarten vielleicht einen Sommerurlaub. Oder wir erwarten einen Ruhestand, der jetzt bald sich einsetzen wird. Oder wir erwarten, ein Eigenheim irgendwann zu erwerben. Das ist so, das ist unser Alltag. Ja, wir leben in Hoffnung und Erwartungen und das ist so ganz normal. Wir wissen, wenn ich das jetzt zu Ende habe, dann kommt das und das. Und das ist bei uns, wie gesagt, das ist bei uns Alltag, ist bei uns geregelt. Dann gibt es aber Situationen, die uns ziemlich aus der Bahn werfen können. Ja, also angenommen, so wie die Tage gewesen ist, der Blitz würde hier einschlagen. Das ist in der Hausmeckerstraße gewesen. Ja? Da ist in die Gemeinde der Blitz eingeschlagen. Keine Schäden oder was, aber die Lampen sind unten im Keller runtergefallen. Ja? Also stell dir mal vor, der Blitz würde hier einschlagen. Und wir hätten hier vielleicht einen großen Schaden. Dann würde das mit dem Tee trinken heute Abend ins Wasser fallen. Ja? Das würde nicht passieren. Oder aber ein großes Feuer würde ich ausbrechen durch den Blitz und wir hätten die ganze Nacht damit zu tun, dass wir dieses Feuer löschen müssen. Dann würde das mit dem Schlafen heute Nacht nicht passieren. Ja? Vielleicht würde jemand zu Schaden kommen, jemand von meinen Lieben würde vielleicht zu Tode kommen. Dann wäre das so, ich würde wahrscheinlich heute Abend nicht zur Nachtschicht gehen. Das würde ich nicht machen. Und so weiter. Also es gibt in unserem Leben, in unserem geregelten Leben, kann es passieren, dass ein Stoß von der Seite kommt und auf einmal ist die Richtung geändert. Oh, was ist jetzt? Das habe ich nicht erwartet. Das ist anders. Das ist nicht so, wie ich das erwartet habe. Und das kann uns, das kann uns sehr aus der Bahn werfen. Das kann uns sehr stören in unserem Leben. Anders gesagt, unser Leben bekommt einen Stoß, mit dem wir nicht gerechnet haben. Plötzlich ist alles anders. Die Richtung ist uns unbekannt. Das habe ich so nicht gedacht. Es ist alles anders, als wir es gewohnt sind. Und manche Menschen verlieren bei solch einem Stoß die komplette Orientierung. Sie wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Sie fallen in Depression, sie verlieren ihren Glauben, sie verlieren ihre positive Lebenseinstellung. Manche nach so einem Stoß nehmen sich das Leben, weil es alles anders ist und ich kann damit nicht umgehen. Oder sie kommen einfach nicht mehr auf die Beine im Leben. In dieser Gefahr standen die Jünger. In dieser Gefahr standen die Jünger. Und wir lesen einmal den ersten Vers. Da beginnt Jesus folgendermaßen, Johannes Kapitel 16, Vers 1. Da sagt er zu ihnen: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Also Jesus sagt etwas zu ihnen, damit sie keinen Anstoß nehmen. Und wir kennen das. Angenommen, jemand würde mir in meine Magengrube einen Schlag versetzen wollen. Also jemand würde mir in den Bauch boxen wollen. Ja? Was machen wir dann automatisch? Wir spannen einmal an. Der Schlag ist genau dasselbe, aber er kann mir kaum etwas antun, oder, Viktor? So als Boxer müsste man das kennen. Ja? Also ich weiß, da kommt ein Schlag, ich spanne an, der Schlag ist derselbe, aber er tut mir nicht so sehr weh, wie wenn es so wäre, als wenn ich meinen Bauch total locker lassen würde. Oder aber... Ja. Wie bitte? Ja, genau. Würden wir K.O. gehen. Ja, das würden wir nicht so verkraften können. Genauso ist es im Fußballspiel. Also wenn ich im Fußballspiel, da ist ein Ball, ja, kennen wir. Das ist ein Ball im Fußballspiel. Wenn dieser Ball, der könnte mir an den Kopf treffen, oder? Beim Fußballspiel? Kann passieren. Aber komischerweise, ich ducke mich nicht. Sondern wenn ich sehe, der Ball kommt, dann halte ich meinen Kopf dahin, versuche mit dem Ball noch zu lenken, entweder ein Tor zu schießen oder ein Passspiel zu machen. Ja, würde der gleiche Ball mich treffen, wenn ich so ganz gemütlich spazieren würde und jemand würde schießen mit voller Wucht und würde mir den Kopf treffen, wahrscheinlich würde ich dann auch K.O. gehen. Gehirnerschütterung oder so etwas in der Art. Und Jesus sagt hier, dies sage ich euch, damit ihr vorbereitet seid. Damit ihr keinen Anstoß nehmt. Damit dieser Stoß nicht so kommt, dass ihr auf einmal komplett orientierungslos seid und nicht mehr weiter wisst, wie und wo es weitergehen sollte. Wenn ich im Voraus wissen würde, dass mein Leben eine Wende bekommt, dass da ein Schlag kommt, dass mein Leben aus der Bahn geworfen wird, dann würde ich mit ganz anderen Erwartungen durchs Leben gehen und ich würde mich auf die Zukunft vorbereiten. Und genau das macht Jesus hier. Er bereitet seine Jünger auf das vor, was sie erwartet, damit sie keinen Anstoß nehmen. Weil dieses Anstoß heißt, sie bekommen einen Stoß und plötzlich ist alles anders und sie stehen in der Gefahr, ihren Glauben zu verlieren. Sie standen in der großen Gefahr, ihren noch ganz jungen Glauben zu verlieren. Diesen ganz jungen Glauben, dass dieser ganz junge Glaube aus der Bahn geworfen wird. Deswegen spricht Jesus hier zu ihnen. Die Zukunft sollte kein großer Schlag oder Anstoß für die Jünger sein. Sie sollten Frieden haben. Sie sollten sie mit innerer Ruhe und Gelassenheit erwarten. Lasst uns einmal ein bisschen weitergehen zu Vers 33 in Kapitel 16. Da sagt er zu ihnen: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Ja, er spricht zu ihnen, damit sie in ihm Frieden haben. Ganz gleich, wie der Schlag aussehen mag. ganz gleich wie der Anstoß ist in ihrem Leben. Sie sollten Frieden haben. Jesus verkündet ihnen die Zukunft, damit, wenn sie eintrifft, sie gelassen sagen können, ah, wusste ich schon, hat Jesus mich vorgewarnt. Das war normal. Und wie würde dann die Zukunft aussehen für die Jünger? Das lesen wir in Vers 2. Da sagt Jesus zu ihnen, Kapitel 16, Vers 2, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Also wenn es dann eintrifft, sie schließen sie aus der Synagoge aus, dann sagen die Jünger, ja, alles klar, wusste ich schon Bescheid. Ist kein Schlag für mich oder ist ein Schlag, aber ein vorbereiteter Schlag. Ich wusste es. Ich bin darauf vorbereitet gewesen. Wir kennen das, ja, die Eltern des Blindgeborenen hatten Angst davor, dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Das war schon für die Gesellschaft damals etwas Wichtiges, die Mitgliedschaft in der Synagoge. Dann kennen wir aus Kapitel 12, dass viele andere an Jesus nicht glaubten, weil sie Angst hatten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Und das Interessante ist, dass die ersten Christen, wir wissen, das waren Juden, das waren ganz viele, die sich dann zu Jesus bekehrt haben, die hielten sich an die Tempelvorschriften, an alle Gesetze der Juden, das war alles völlig normal für sie, das war für sie Alltag. Es waren wirklich gute und fromme Menschen, viele sympathisierten mit ihnen. Ja, wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 47, lass uns da einfach noch ein bisschen blättern. Da steht von diesen ersten Christen geschrieben, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Ja, diese Furcht am Anfang, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, das war eine ganze Zeit lang nicht mehr, weil Christen sehr angesehen waren in dem Volk. Aber diese Anfeindungen wurden dann mehr. Wir wissen, dann kam Saulus, ja, und dann kam, hat Saulus sich bekehrt, hat er auch wieder diese Umwendung gehabt in seinem Leben. Dann wurde es wieder ruhiger und die Christen hatten mehr Ruhe gehabt. Aber um 90 nach Christus, das sagt die Kirchengeschichte, um 90 nach Christus, dann wurden die Jünger Jesu definitiv aus der Synagoge komplett ausgeschlossen. Ja, also Christen durften und haben in der Synagoge, in der Gemeinschaft in der Synagoge nichts zu suchen. Sie wurden komplett ausgestoßen. Aber wenn es dann passiert, dann wussten die Jünger, okay, ich bin vorbereitet, Jesus hat mich schon darauf vorgewarnt, es ist okay. Das ist das, was ich erwartet habe. Und auch wir, das ist ja nicht nur für die Jünger damals geschrieben worden, und auch wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir ausgegrenzt werden. Jesus hat gesagt, mich haben sie gehasst und ausgegrenzt, und wenn sie es bei euch machen, dann wundert euch nicht. Das ist kein Stoß, kein Anstoß, kein Schlag für euer Leben. Das ist normal. Diesen Schlag müssen wir erwarten. Das heißt, wir müssen anspannen und erwarten, dieser Schlag kommt. Wir werden ausgegrenzt werden, wir werden gehasst werden. So wie es bei Jesus war. Ganz normal. Ganz normal, das dürfen wir erwarten. Und dann sagt er weiter in Vers 2, Johannes 16, Vers 2. Und es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Sogar dieser Schlag wird kommen. Wo jeder, der euch töten wird, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und auch das ist zu uns bekannt. Wir denken da an Saulus und Paulus dann sofort, wie er die Christen dort ins Gefängnis geschleppt hat, wie er gefallen hatte am Tod des Stephanus. Ja, auch das war Saulus. Und dabei war er völlig überzeugt, ich tue das Werk Gottes. Ich tue Gott damit einen Dienst. Das ist das, was Gott will und erwartet. Ich möchte euch ein Zitat von Benedikt Peters vorlesen. In seinem Kommentar über diese Stelle sagt er, die größten Verfolger, die erbittertsten Feinde der Christen sind nicht die Religionslosen oder Atheisten. Nicht die Religionslosen, sondern die Religiösen. Die Religiösen. Zur Zeit der Apostel waren es die religiösen Eiferer unter den Juden, also sowas wie Saulus. Zur Zeit der Reformation war es die Kirche von Rom, Auch das wissen wir von Luther, haben wir gerade jetzt gehabt. Und zur Zeit der Erweckung in den Ländern der Reformation waren es die protestantischen Staatskirchen. Wir als Täufer wissen das auch. Ja. Viele von unseren Glaubensbrüdern wurden verfolgt und nicht von den Atheisten, sondern von den evangelischen Christen, die in einer Staatskirche waren, die sogenannten Religiösen. Das ist etwas, was wir in der Kirchengeschichte ganz normal beobachten können. Wir wissen, die Atheisten haben uns wehgetan, die haben uns verfolgt. Wir wissen das aus Nordkorea, wir wissen das aus Russland, dass dort viel Verfolgung da ist. Aber die größten Schmerzen und die größten Verfolgungen sind gekommen aus den Reihen der, die damit meinten, Gott einen Dienst zu tun. Das waren die eifrigsten Verfolger der Gemeinde. Und auch wir sollten uns in Acht nehmen. Heute geht es uns sehr, sehr gut. Wir leben ein wirklich wunderbares Leben. So ein Leben haben wahrscheinlich die Kinder Gottes schon sehr, sehr lange nicht mehr geführt. Und meiner Meinung nach liegt das daran, dass die katholische Kirche an vielen biblischen Prinzipien festhält. Die katholische Kirche hält an vielen biblischen Prinzipien fest. Wir wissen das von der Abtreibung, wir wissen das von der Scheidung, dass die sehr so denken wie oder ähnlich denken wie wir. Über Homosexualität denken sie ähnlich wie wir. Wenn die katholische Kirche irgendwann diese Prinzipien verliert, das ist nur meine persönliche Meinung, wenn sie diese Prinzipien verliert, sie über Bord wirft, diesem ungeheuren Druck nachgibt, dann werden sie mit die Ersten sein, die uns vor dem Staat anklagen werden. Und dann finden wir uns in einer Verfolgung wieder. Aber dann sagen wir, ja, habe ich erwartet. Jesus hat gesagt, diejenigen, die Gott damit, die meinen werden, die tun Gott damit einen Dienst, die werden euch verfolgen. Und wir dürfen dann sagen, ja, habe ich erwartet, ich weiß, es wird kommen. Das ist das Ziel, warum Jesus das den Jüngern hier sagt. Und warum werden die Religiösen sie uns verfolgen und auch damals die Jünger verfolgen? Vers 3, Johannes 16, Vers 3. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich erkennen. Weil sie weder den Vater noch mich erkennen. Wie bitte? Mich kennen, ja. Kennen und erkennen ist da sehr, sehr eng miteinander verbunden. Aber ist richtig, ja, mich kennen. Die Juden hatten viel von Jesus gesehen. Sie hatten nichts verstanden von dem, was Jesus da geschrieben hat. Wenn wir da zu Kapitel 15, Vers 24 gehen, dann wird es nochmal deutlich. Kapitel 15, Vers 24, da sagt Jesus: Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat. Also wenn ich nicht diese Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer tun kann und kein anderer vorher getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Also Jesus hat unter ihnen Werke getan, die unmissverständlich klar waren. Diese Werke kann nur der Messias tun. Und sie haben es doch nicht erkannt, sie haben es doch nicht verstanden, sie haben es doch nicht begriffen und haben sich für den Hass gegen den Sohn Gottes entschieden, gegen Jesus Christus, gegen Messias und somit auch gegen den Vater und den Heilsplan Gottes. Sie haben das Ganze über Bord geworfen. Und Jesus schließt diesen Abschnitt dann mit den Worten in Vers 4, also den Abschnitt, den ich jetzt so zusammengefasst habe. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Der Anstoß, der Stoß trifft auf uns. Es ist der gleiche Stoß, aber wir sind vorbereitet. Das ist der große Unterschied. Und das sollte auch für die Jünger so sein. Und Lukas 21, diese Stelle kennen wir, da sagt Jesus, nachdem er den Jüngern einiges über die Zukunft erklärt und erzählt hat, da sagt er zu ihnen, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Habt keine Angst. Lasst euch davon nicht beirren. Seid vorbereitet und erhebt eure Häupter und sagt, ja, ich wusste es, ich weiß es, es wird kommen, meine Erlösung steht vor der Tür. Jesus kommt und es wird mir bei ihm wunderbar gehen. Seid vorbereitet auf das, was da kommt. Wir gehen weiter. Jesus fügt hier noch etwas an, was so die Überleitung zu dem Kommenden ist. Er sagt, dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Also ich spreche jetzt von Dingen, die ich am Anfang, von denen ich am Anfang nicht gesprochen habe. Jetzt spreche ich aber von diesen Dingen. Am Anfang sprach Jesus nicht darüber, und das hat sicherlich mehrere Gründe gehabt. Zum einen richtete sich der Hass der Juden speziell gegen Jesus. Die Jünger waren zwar dabei, aber man nahm sie nicht wirklich ernst. Das waren Fischer, das waren einfach irgendwelche Leute, hergelaufene Leute. Man hat sie nicht wirklich ernst genommen. Also der Hass richtete sich speziell gegen Jesus. Man wollte ihn töten und naja gut, wenn die anderen auch sterben würden, ist, aber das wäre egal. Erst später richtete sich der Hass dann auch gegen die Jünger. Und zum anderen konnte Jesus sie ganz persönlich schützen. Ja, es gab ein großes Unwetter, die Jünger waren in Gefahr und Jesus bedroht den Wind und ist alles ruhig, alles still und die Jünger sind beschützt. Dann, wenn Angreifer zu ihnen kamen und sie versuchten, verbal irgendwie zu bedrängen, so drängte Jesus die Angreifer verbal in die Ecke und sie konnten nichts mehr ausrichten. Und anders ist noch bei einer Steinigung zum Beispiel, da ist Jesus einfach mitten durchgegangen. Und die Steine blieben in den Händen und keiner konnte ihm da etwas antun. Es konnte den Jüngern also nichts geschehen, was sie so wirklich aus der Bahn werfen könnte. Also viele Dinge sind geschehen, die sie nicht verstanden haben, aber das förderte eher die Bewunderung von Jesus und nicht, dass die Jünger plötzlich dann die Richtung gewechselt haben und dann sich orientierungslos gewesen sind. Nun aber, sagt Jesus, gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, Vers 5, die Jünger würden aber alleine bleiben. Jesus wäre dann nicht mehr da. Die Jünger würden alleine bleiben, sie wären auf sich allein gestellt. Aber Jesus gibt ihnen nicht nur eine Orientierung und bereitet sie auf die Zukunft vor. Nein, Jesus kündigt noch etwas mehr an. Er verkündigt ihnen etwas noch. Und bevor er diese Ankündigung macht, da geht er nochmal auf den Gefühlszustand der Jünger ein. Also was ich gerade am Anfang gesagt habe, stellt euch mal vor, das Lied, der Autor dieses Liedes, der bekommt dann von Jesus gesagt, ich verlasse dich. Ich verlasse dich. Du bleibst allein. Und Jesus sagt hier zu den Jüngern, und wer mitschreiben möchte, der zweite Punkt, der Gliederungspunkt, Jesus führt in Traurigkeit, um danach noch mehr zu erfreuen. Also Jesus führt in Traurigkeit, um danach noch mehr zu erfreuen. Verse 5 und 6. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern, weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Voll Traurigkeit. In Kapitel 7 und 8, da hat Jesus mit den ungläubigen Juden schon gesprochen, hat ihnen gesagt, ich gehe weg und ihr könnt mir nicht folgen. Da hatte Jesus das schon angekündigt und die Juden waren durcheinander, keiner konnte ihn verstehen. Sie dachten, ach, der wird sich wahrscheinlich das Leben nehmen. Also irgendwie konnten sie das nicht zusammenbringen. Und die gläubigen Jünger, die haben es wahrscheinlich gar nicht richtig registriert. Irgendwie, naja, damit konnten sie nichts anfangen. Dann in Kapitel 13 spricht Jesus zu seinen Jüngern. Er nennt sie sogar Kinder, also wirklich, es ist jetzt dieses intime Gespräch und erklärt ihnen nochmals, dass er hingeht zu dem, der ihn gesandt hat. Lass uns mal Kapitel 13, Vers 33 lesen. Das ist gerade diese Stelle. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und so sage ich es jetzt auch zu euch. Also eine kleine Zeit, dann bin ich nicht mehr da. Ich lasse euch allein. Dann bin ich nicht mehr da. Und am Anfang diskutieren sie noch mit ihm. Zuerst Petrus, er sagt dann, Vers 36, Herr, wohin gehst du? Und Jesus antwortet zu ihm, wohin ich gehe, da kannst du mir nicht folgen. Das geht nicht. Aber später wirst du mir folgen. Dann kommt Thomas und sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir dann den Weg wissen? Und dann kommt Philippus in Kapitel 14, Vers 8, Herr, zeig uns den Vater. So genügt es uns. Du sagst, du gehst zum Vater, aber zeig uns den Vater, dann reicht es uns. Da wissen wir, wo du hingehst, dann reicht es uns. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei dir, bei euch und du kennst mich noch nicht. Du hast mich noch nicht verstanden und erkannt, Philippus. Doch jetzt scheinen die Jünger zu verstehen, was Jesus zu ihnen sagt. Jetzt, so ähnlich wie dieser Autor vom Lied, also wenn das wirklich passieren würde, am Anfang würde er es gar nicht begreifen. Wenn Jesus ihm das sagen würde, er würde sagen, nein, das geht nicht. Nein, nein, du bist immer da gewesen. Nein, 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 niemals lässt du mich allein. Aber so ging es den Jüngern auch. Jetzt verstehen sie zwar den Zusammenhang nicht, sie wissen nicht, was da passiert, aber sie verstehen, Jesus geht weg und lässt uns allein. Jesus geht weg und lässt uns allein. Und deswegen fragen sie auch nicht mehr, wohin gehst du? Weil es ist nicht von Bedeutung, weil Jesus ist dann nicht mehr da und sie sind allein. Sie sind allein. Und das macht sie traurig. Das macht sie traurig in dem Moment. Das macht sie richtig traurig. Und Jesus, der in die Herzen der Menschen schauen kann, sagt, euer Herz ist voll von Traurigkeit. Sie waren richtig traurig. Immer wieder musste er ihnen sagen, bis sie es endlich begriffen haben, Jesus geht weg und jetzt sind sie richtig traurig. Jetzt haben sie es verstanden, jetzt haben sie es begriffen. Jesus geht, sie bleiben alleine. Und wir können uns das vielleicht ein bisschen vorstellen, nach 3 intensiven Jahren mit Jesus, nachdem sie so viel zusammen erlebt haben, nachdem sie Jesus so richtig kennengelernt haben, jetzt soll alles wieder vorbei sein? Das macht traurig. Das ist traurig. Diejenigen von uns, die eine längere Zeit so eine geistliche Gemeinschaft mitgemacht haben, vielleicht zum Beispiel in der Bibelschule gewesen sind oder das BGK hier über 2 Jahre gemacht haben oder lange Zeit zusammen mit anderen Personen im Chor gedient hat oder in einem Dienst gemeinsam gewesen sind, wenn das dann vorbei ist, das tut dann schon weh. Das ist dann schade. Das ist dann, es war doch so schön gewesen. Es war anstrengend vielleicht, aber es war doch so schön miteinander. So eine gemeinsame Zeit schweißt zusammen. Und am Ende ist man traurig. Und so ähnlich und noch viel schlimmer ging es den Jüngern. Ihr Herz war voller Traurigkeit. Ihr Herz war voller Traurigkeit. Sie waren richtig traurig. Und deswegen konnten sie den nächsten Aussage auch kaum begreifen. Wir lesen Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ja, stellt euch mal vor. Ihr seid richtig traurig und habt endlich verstanden, Jesus geht weg. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Wie konnte das gut sein? Mit Jesus war es gut, aber ohne Jesus? Das kann doch nicht gut sein. Es war aber wichtig, dass Jesus geht, denn, wir lesen weiter, wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch, wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jesus hat also die Macht, den Geist Gottes zu schicken, aber dafür musste er erst gehen. Das heißt, er musste das Werk am Kreuz vollenden und er musste in den Himmel fahren. Vorher konnte der Geist auf diese Erde nicht bleibend kommen. Das ging nicht, das war unmöglich. Also Jesus musste sterben, auferstehen und in den Himmel fahren. Und wir lernen aus diesen Versen, Jesus führt zwar ganz bewusst in Traurigkeit, also Jesus hat auf dieser Tatsache, dass er geht, so lange rumgehackt, bis die Jünger das endlich verstanden haben. Immer wieder hat er es gesagt. So wie letzte Bibelstunde, wo Jakob hier vorne stand und das Handy immer geklingelt hat. Da war es irgendeinem so wichtig, Jakob anzurufen. Ich habe dieses nachgehört und ich musste schmunzeln, aber da musste ich an diese Worte denken. Ja? Da war es irgendjemand so wichtig, er wollte Jakob was sagen. Jakob hatte keine Zeit. Ich hoffe, das war nicht so schlimm, nicht so wichtig. Ja, aber so war es Jesus auch. Er hat es immer wieder gesagt, bis sie es endlich verstanden haben. Ja, Jesus geht weg. Jesus geht weg. Und dann geht er weiter mit ihnen und sagt zu ihnen, es ist gut für euch, dass ich hingehe, weil dann kommt der Geist. Dann kommt eine größere Freude, dann wird es umso schöner werden. Dann kommt etwas Wunderbares. Und wir lesen das weiter, es wird das Thema der nächsten Bibelstunde sein, Vers 20, Kapitel 16, Vers 20 und 21. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen. Ihr werdet traurig sein, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und er greift das auf und vergleicht das mit einem grundlegenden Prinzip. Er sagt, wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Traurigkeit ist etwas Normales und Traurigkeit ist sogar gut, weil danach größere Freude folgen kann. Traurigkeit, Gott führt ganz bewusst in Traurigkeit, aber mit dem Ziel, größere Freude zu schenken. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß, es ist jetzt eine Theorie von hier vorne und ich weiß, dass es im Alltag sehr viel schwieriger, schwerer ist. Aber dieses Prinzip ist wichtig zu verstehen und zu behalten. Gott führt in Traurigkeit, um größere Freude zu geben. Das deckt sich auch mit dem, was wir in Römer 8, Vers 28 lesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gott führt in Traurigkeit, ganz bewusst, um größere Freude zu geben. Das ist ein Prinzip, sollten wir nicht vergessen. Jetzt haben die Jünger aber noch ein nächstes Problem. Jesus spricht von einem Beistand, von einem Tröster, von einem Fürsprecher, von einem Parakletos in Griechisch. Aber wer oder was ist das? Ein bisschen was von ihm haben sie schon kennengelernt. Jesus hat sie über einiges schon berichtet. Sie wissen schon aus Kapitel 14, dass er bei ihnen bleiben wird in Ewigkeit. Also Jesus kommt und geht, aber der Heilige Geist bleibt in Ewigkeit, dass es der Geist der Wahrheit ist, dass die Welt ihn nicht empfangen kann. Das wissen sie, dann wissen sie aus Kapitel 14, dass er sie alles lehren und euch an alles erinnern wird. Das war eine große Freude und großer Trost für sie. Und dann Vers 15 ist dann auch schon, er wird von mir Zeugnis geben. Und dann kommt unser Abschnitt. Dann geht es weiter hier. Und hier erklärt Jesus die Aufgabe und die zukünftige Funktion dieses Heiligen Geistes, dieses Beistandes, dieses Fürsprechers in der Welt. Und unser dritter Punkt wäre, oder der Gliederungspunkt, Jesus schickt den Geist, um die Welt zu überführen. Jesus schickt den Geist, um die Welt zu überführen. Jesus sagt, Vers 8, und wenn jener kommt, also der Beistand, der Fürsprecher, der Tröster, dieser Parakletos, wenn jener kommt, wird er die Welt überführen. Von Sünde, erstens von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Der Heilige Geist überführt von drei Tatsachen, überführt die Welt. Von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Also erstens, Vers 9, von Sünde. Jesus sagt, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Er überführt von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Die größte und alles entscheidende Sünde ist, nicht an Jesus Christus zu glauben. Aber nicht, dass er da ist. Das glauben die Teufel auch. Das hilft ihnen nicht weiter. Die Sünde bleibt auf ihnen. Aber wirklich an Jesus Christus mit seinem ganzen Wesen, mit dem, was er hier auf dieser Erde vollbracht hat, an Jesus Christus zu glauben. Das war die größte Sünde und ist immer noch die größte Sünde. Diese Sünde entscheidet über Leben und Tod. Man kann noch so ein frommer Jude sein und dennoch verloren gehen. Das war damals wirklich entscheidend. Und diesen Glauben und diese Überführung kann nur der Heilige Geist wirklich in den Herzen der Menschen der Welt bewirken. Also erstens von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Zweitens, Vers 10, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Bisschen eigenartig, ja? Von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Welchen Zusammenhang haben die Gerechtigkeit und das Weggehen von Jesus, dass man Jesus nicht mehr sieht? Welchen Zusammenhang haben diese beiden Dinge? Jesus wurde als Gesetzloser und als Ungerechter ans Kreuz genagelt. So haben alle über ihn gedacht, dass Jesus ein Gesetzloser, ein von Gott Verfluchter, ein Ungerechter ist. Und er ist auch zum Fluch geworden am Kreuz. Ja, Jesus ist zum Fluch geworden am Kreuz, von Gott verflucht. Aber er blieb nicht so. Er war vorher nicht so, kein Gesetzloser und kein Verfluchter, kein Ungerechter. Und nachdem er gestorben ist, ist er auch nicht so geblieben, als Gesetzloser, Verfluchter und Ungerechter. Die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist oder von Gott auferweckt worden ist, zeigt deutlich, dass Jesus absolut gerecht ist. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, als sie davon hörten, als sie das mitbekommen haben, ja, da ist was Großes passiert, Jesus ist auferweckt worden, da war ein Engel, dann hätten sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen müssen und große Buße tun müssen, weil sie diesen Gerechten ans Kreuz genagelt haben. Das hätten sie tun müssen, aber sie haben sich dagegen entschieden und für den Hass und für den Widerstand gegen Jesus. Der Tod Jesu zeigt, dass er zu den Gesetzlosen gerechnet wurde, die Auferstehung aber zeigt, und das zeigt sie unmissverständlich, dass Jesus gerecht ist. Und die Himmelfahrt bestätigt es noch einmal. Sie bestätigt es noch einmal. Und Jesus sagt, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Dass Jesus zu seinem Vater in den Himmel aufgenommen wurde, zeigt, dass der Vater dieses Werk, was Jesus getan hat am Kreuz, voll und ganz angenommen hat. Er hat es akzeptiert. Es ist jetzt Tatsache geworden. Jesus ist aufgefahren in sein Reich. Er ist als Sieger zu seinem Vater zurückgekehrt und hat die Gerechtigkeit vollends Genüge getan. Und Luther schreibt darüber, und das finde ich ein sehr, sehr interessantes Zitat in diesem Zusammenhang. Er sagt über sich selbst, Christ heiße ich darum, also ich bin ein Christ darum, weil Jesus Christus, der für mich gestorben ist, zur rechten Hand Gottes sitzt und ich ihn nicht sehe. Ich bin Christ. Ich darf Christ sein, weil ich Jesus Christus nicht mehr sehe. Interessanter Zusammenhang. Wir sind gerechtfertigt, weil wir Jesus Christus nicht mehr sehen. Wir sind gerechtfertigt, weil Jesus Christus nicht mehr auf der Erde ist. Weil er in den Himmel zum Vater aufgefahren ist. Weil wir nirgendwo ein Grab haben, wo seine Gebeine noch sind, dass wir da dorthin hinpilgern können. Wir sind gerechtfertigt, weil Jesus Christus auf dieser Erde nicht mehr zu sehen ist. Schön, nicht? Weil wir Jesus nicht mehr sehen, sind wir Christen. Weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Deswegen ist der Gerechtigkeit Genüge getan worden. Das ist etwas Wunderbares, das wir für uns lernen dürfen. Und die dritte Tatsache, wovon der Heilige Geist überführt, vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist, Vers 11. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der vermeintliche Sieg des Teufels am Kreuz entpuppte sich als die größte Niederlage. Als die größte Niederlage des Teufels. Der Tod Jesu am Kreuz versetzte dem Satan den Todesstoß, das ist uns bekannt. Er darf jetzt noch ein paar Tage auf dieser Erde wirken, aber seine Hinrichtung, die ist besiegelt. Der Teufel wird irgendwann so weit hingerichtet, dass er in der Hölle gebunden und gefesselt ist und nichts mehr ausrichten kann. Und das weiß der Teufel. Und deswegen wird er immer unruhiger und immer, versucht er immer mehr Böses anzurichten hier in dieser Welt. Aber wir wissen auch, dass mit dem Teufel auch jeder einzelne Sünder gerichtet ist. Jeder einzelne Sünder mit dem Teufel ist gerichtet und ihn erwartet dasselbe Urteil, was eigentlich für keinen Menschen bestimmt ist. Das ist für den Teufel und seine Jünger bestimmt, aber es erwartet auch jeden Sünder, der nicht Buße tut. Diese drei Tatsachen kann nur der Heilige Geist wirklich in den Herzen der Menschen wirken. Nur er kann sie wirklich davon überzeugen. Manchmal sind wir Menschen Werkzeuge des Heiligen Geistes oder Werkzeuge Gottes, durch die der Heilige Geist wirkt, aber wirklich ins Herz pflanzen und dort überführen kann nur der Heilige Geist. Und unser Gebet sollte immer wieder sein, Herr, zeige uns die Menschen, die du so weit überführt hast durch deinen Geist. Zeige uns die Menschen, die der Heilige Geist vorbereitet hat. Und die Überführung ist genau diese Vorbereitung. Diese Menschen wissen, dass sie Sünder sind. Sie haben es verstanden. Ich bin ein Sünder. Ich lebe mit Sünde. Sie wissen, dass sie in Jesus Christus die einzige Erlösung haben. Sie verstehen das. Da ist die Erlösung. Nur in Jesus Christus, sonst nirgendwo. Und sie wissen, dass diese Welt mit ihrem Fürsten zugrunde geht. Und wenn wir uns erinnern an die Zeugnisse, die hier gebracht wurden während der Themenwoche mit Arno Karwohl, dann können wir diese Überführung zumindest bei einem Zeugnis sehr, sehr deutlich sehen und erkennen. Ja, diese drei Tatsachen. Ich bin ein Sünder, Erlösung nur in Jesus Christus, die Welt geht zugrunde. die Welt geht zugrunde, weil der Fürst dieser Welt zugrunde geht. Es ist alles gerichtet und es geht dem Ende zu. Dann müssen wir diese Menschen eigentlich nur noch einsammeln. Das Problem ist nur, diese Menschen sind in dieser Phase, wo dieser große Kampf und diese Überführung von dem Teufel ist, sind manchmal unerträglich. Ja, die sind nicht zu fassen, weil das alles in ihnen kämpft und sie müssen sich entscheiden und sie wissen das und alles rebelliert in ihnen. Oft sind diese Menschen in dieser Phase unerträglich. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, ich habe das erlebt, dass manchmal man auf Menschen trifft und es ist irgendwo abstoßend. Man möchte mit ihnen nichts zu tun haben. Aber es ist wichtig, dass wir auch dann noch ganz klar als Zeugnis und als Licht vor ihnen da sind. Dass wir sie auf Jesus Christus hinweisen, weil diese Menschen durch den Heiligen Geist überführt werden und vorbereitet werden auf das Leben, auf die Überführung und die Bekehrung. Wir sollten darauf achten, dass wir uns davon nicht abschrecken lassen. Zum Schluss ein weiterer Hinweis von Jesus und unser letzter Punkt ist, ich gehe und der Heilige Geist wird mein Werk vollenden. Also Jesus sagt, ich gehe und der Heilige Geist wird mein Werk vollenden. Und er sagt hier ab Vers 12, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt das jetzt nicht ertragen. Ich denke, das merkt ihr auch jetzt. Langsam wird es voll. Das ist jetzt natürlich für die Jünger noch was ganz anderes gewesen. Sie haben ganz viel gehört. Er sagt aber zu ihnen, ihr könnt das nicht alles ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Man kann das irgendwie drehen und wenden, wie man will. Aber diese Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, kann man nicht auseinanderreißen. Man kann es nicht auseinanderreißen. Alles ist miteinander verflochten. Der Heilige Geist wird den Jüngern verkündigen. Damit wird er Jesus verherrlichen, weil er das weitergeben wird, was er von Jesus empfangen hat und von ihm gehört hat. Und alles, was Jesus hat, gehört dem Vater. Und was der Vater hat, gehört Jesus. Und was der Geist von Jesus hört, das hört auch vom Vater. Und was der Geist von Jesus verkündigt, das verkündigt auch vom Vater. Es ist alles miteinander verflochten. Es ist alles miteinander eine Einheit. Und diese Verheißung, die wir hier haben, hat sich zuallererst unter den Jüngern erfüllt. Sie wurden vom Geist inspiriert, die Bibel zu schreiben, das niederzuschreiben, das Neue Testament, das Alte Testament anzuwenden. Dazu wurden sie angeleitet und inspiriert vom Heiligen Geist. Und das erleben wir auch noch heute, dass der Geist uns in alle Wahrheit leitet, nur mit dem Unterschied, dass er dazu jetzt das Wort benutzt. Er leitet uns in alle Wahrheit und benutzt dazu das niedergeschriebene Wort Gottes. Niemals losgelöst von der Bibel. Er spricht zu uns, vor allem durch die Bibel. Vor allem durch die Bibel spricht er zu uns. Er offenbart und verherrlicht Jesus Christus wiederum durch die Bibel. Und er hört auf das Wort Gottes in Anführungsstrichen. Also er benutzt das Wort Gottes, die Bibel, und gebraucht das, um uns in alle Wahrheit zu leiten. Also der Heilige Geist wirkt noch heute, leitet uns in alle Wahrheit, aber niemals losgelöst ohne diesem Wort, ohne der Bibel, ohne Gottes Wort. Und damit hat er gleich nach Pfingsten begonnen. Lass uns mal Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Dort haben wir das erste Beispiel dazu und dann schließe ich auch mit dem, was wir betrachtet haben. Da finde ich, das ist sehr eindrücklich. Und das fasst das ein bisschen zusammen, was wir heute hier miteinander betrachtet haben. Apostelgeschichte 2, ab Vers 22. Da sagt Petrus zu ihnen, ihr Männer von Israel, hört dieses Wort. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde. Also, von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde. Die Werke, die er getan hat, waren Wahrheit und haben gezeigt, dass er von Gott kommt. Durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Das waren keine Heiden, die dort waren, zu denen Petrus spricht, sondern das waren Juden aus allen möglichen Herrenländern, das waren Fromme, die dort kamen, die wussten alles um das, was Jesus getan hatte, und die ganzen Wunder, davon hatten sie gehört. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Heiden und der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Jesus war gerecht. Deswegen konnte der Tod ihn nicht festhalten. Es war unmöglich, dass er festgehalten werden konnte von dem Tod. Dann Vers 32 geht es weiter. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er diesen Heiligen Geist und diese Verheißung ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Und wir haben es gehört, der Heilige Geist überführt von Gerechtigkeit, weil Jesus beim Vater ist und niemand seinen Leichnam finden kann. Er ist auferweckt worden, dafür sind sie Zeugen gewesen. Und jetzt kommt das Finale, Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Erkennt, dass in Jesus Christus die Gerechtigkeit Genüge getan worden. Davon will der Heilige Geist durch Petrus überführen. Das war die Botschaft, die der Heilige Geist in den Jüngern gewirkt hatte. Und jetzt kommt die Überführung der Welt. Jetzt greift der Heilige Geist in die Herzen der Zuhörer ein. Und wir lesen das in Vers 37. Als sie aber das hörten, da drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Der Heilige Geist überführt sie. Sie erkennen, sie verstehen und fragen sich, was sollen wir jetzt tun? Und jetzt kommt eigentlich unser Auftrag. Und der Auftrag, das, was Petrus dann getan hat, jetzt kommt unsere Aufgabe. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße. Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Der Geist hat überführt und dann blieb nur noch die Frage: Was sollen wir tun? Und die Antwort kam: Tut Buße und lasst euch taufen. Ich schließe noch mal kurz zur Erinnerung. Jesus hat uns die Zukunft erklärt. Übrigens, das Gebetsprogramm liegt aus. Ihr dürft euch das alle mitnehmen. Hinten steht: Der Zukunft auf der Spur. Es wird wahrscheinlich spannend werden. Der Zukunft auf der Spur. Wir wollen wissen, was uns die Zukunft bringt, weil dann sind wir darauf vorbereitet. Das war auch das Ziel von Jesus, die Zukunft den Jüngern zu sagen, damit sie darauf vorbereitet sind. Dann zweitens, Jesus führt uns bewusst in Traurigkeit, um uns noch größere Freude zu schenken. Und diese Perspektive sollten wir haben. Das ist etwas, was wir auch am Sonntag so ein bisschen mitbekommen haben. Ja, wenn wir die Perspektive, wie sie am Anfang uns geschildert wurde, beibehalten, dann wird das Leben immer dunkler und düsterer und schlimmer. Wenn wir aber die Perspektive ändern, dann wird es heller und heller und heller und die Freude wird größer und größer und größer. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Perspektivwechsel in unserem Alltag haben. Dann drittens, Jesus macht den größten Teil der Evangelisation, weil er die Welt überführt durch den Heiligen Geist. Und unser Gebet sollte immer wieder sein: Herr, zeige mir die Menschen, die du schon vorbereitet hast. Und überführe sie weiter und zeige mir, was ich tun kann, damit Menschen zu dir finden und erlöst werden. Möge Gott uns darin segnen. Uns darin begleiten und helfen.